Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 140. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist mir immer Sascha und heute sind wir mal wieder im Männerbereich unterwegs. Nicht mit einem Spieler, sondern einem Ex-Profi, aktuellen Trainer, aber wer es ist, wer stellt sich am besten mal selber vor. Hi Basti.
Servus, hi. Ja, mein Name ist Wasser Tyralla, bin 37 Jahre alt, mittlerweile Trainer beim Wuppertaler SV, aber hatte eigentlich auch eine ganz interessante Spielerkarriere und jetzt versuche ich mich als Trainer.
Ja, perfekt. Das ist ja mittlerweile der typische Weg als Ex-Profi. Entweder du kommst ins Management oder du gehst ins Trainer-Business. Und wie es natürlich bei uns absolute Tradition ist, besprechen wir erstmal das Aktuelle. Und das Aktuelle heißt Regionalliga West. Wer es immer noch nicht weiß, Regionalliga ist die vierte Liga in Deutschland, also Halbprofi-Niveau. Und du bist mit deinen Wuppertalern aktuell auf Platz 13. Seid ihr so in die Saison gestartet, ey, Hauptsache nichts mehr Abstieg zu tun, oder wie war die Saison eigentlich geplant?
Nee, also man muss schon sagen, dass ganz klar Abstiegskampf auch ausgerufen wurde. Also wir haben vom Etat her auch ein bisschen ja, zurückfahren müssen insgesamt. Die letzten Jahre in Wuppertal hat man schon nochmal versucht, irgendwie in die dritte Liga aufzusteigen, aber hatte sehr, sehr starke Konkurrenz. Und das ist dann halt, wie es ist im Fußball. Da musste man das Geld ein bisschen zurückschrauben, was ja erstmal nicht schlimm ist auch. Jetzt haben wir eine sehr, sehr junge Truppe. Aber für uns war klar, dass es bis zum 34. Spieltag darum geht, die Klasse zu halten. Und Stand jetzt ist es okay. Wir sind 13. Es sind ein paar Punkte überm Strich. Aber es wird noch eine harte und schwere Saison.
Ich finde ja persönlich die Regionalliga West sehr stark besetzt, allein mit den ganzen Traditionsmannschaften und jetzt auch der U23 aus Dortmund, die im Sommer wieder runtergekommen ist, habt ihr schon eine verdammt starke Konkurrenz allgemein in der gesamten Liga, wenn du so schaust, Bonner SC kennt man, Fortuna Köln, absolute Traditionsmannschaft, also ich sag mal so, das ist schon richtig schwierig.
Also sage ich auch definitiv, das ist eine sehr, sehr interessante Liga. Natürlich hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Zugpferde, MSV Duisburg, ne, Rot-Weiß Essen, die dann hochgesehen, Preußen Münster, Alemannia Aachen, also die waren ja auch alle irgendwie und sind nacheinander dann hochgegangen. Und jetzt haben wir schon viele U23-Teams oder U21-Teams auch in der Liga. Das ist trotzdem sehr interessant, ne? Auch wenn man, dann spielt man im Stadion von Paderborn, ne? Gegen den großen BVB, die ja auch schon eine sehr gute Mannschaft haben. Also es ist sehr, sehr interessant. Und man muss schon sagen, auch immer schöne Duelle. Ne? Wir hatten, ich glaube, vor 2 Wochen haben wir zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Ist ja auch ein sehr klangvoller Name. Und deswegen, es ist ja auch nie von ungefähr, dass die Mannschaften aus der Regionalliga West dann immer auch eine gute Rolle in der dritten Liga spielen, wenn sie hochgehen. Ich glaube, das Beispiel Duisburg zeigt halt auch, dass das auch eine sehr, sehr starke Liga insgesamt ist im Westen.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, wir selber als Podcast-Team waren noch, glaube ich, sehr selten in der Regionalliga West. Aber so allgemein, wenn ich mich drüber unterhalte mit verschiedenen Leuten, die da schon mal gespielt haben, finde ich, wie du schon sagst, die Liga mega interessant. Du hast die U23-Teams jetzt. Da spalten sich ja die Meinungen dazu. Entweder eigene Liga oder gar abgeschafft. Aber ich finde es persönlich geil. Und ich glaube, du als Trainer auch, wenn du dann gegen Dortmund 2 spielst und dann die jungen Talente, die schon Bundesliga geschnuppert haben, trotzdem als Maß nehmen, ob wir mithalten können oder nicht. Oder was sagst du zur Zweitvertretung in den oberen 4 Ligen?
Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann das schon auch nachvollziehen jetzt als Trainer vom Wuppertaler SV, dass man sagt, okay, die bringen halt jetzt nicht so viele Zuschauer mit, dass es halt es schon so Spiele sind, die halt dann auch nicht so interessant sind für die Leute und dass es schon halt auch Traditionsmannschaften noch unter der Regionalliga gibt, die es auch verdient hätten, wahrscheinlich in so einer Liga zu spielen, die auch Fans mitbringen. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass gerade so die Talente in U23-Teams halt aber auch genau diese Spiele brauchen gegen erfahrene Seniorenmannschaften, um den nächsten Step zu machen. Ich glaube nicht, dass sich so viel da ändern wird in nächster Zeit. Kenne aber auch nicht die richtige Lösung, bin aber jetzt nicht unzufrieden, dass es so ist, hätte aber auch nichts dagegen, wenn es mehr Traditionsmannschaften in der Regionalliga gibt, weil dann ist auch immer richtig was los auf den Rängen.
Ja, definitiv. Und ich meine, spätestens wenn der Aufstieg in die dritte Liga gelingt für die Zweitvertretungen, wird es schwierig, meiner Meinung nach. Also Regionalliga finde ich die perfekte Liga. Da können die jungen Talente, sage ich mal, Erfahrungen sammeln gegen die alten Haudegen. Aber ab dem Profibereich finde ich es persönlich gesehen schwierig. Und das ist ja der größte Diskussionsstoff, dass die Zweitvertretungen in die dritte Liga aufsteigen dürfen.
Ja, seh ich dann auch so. Ich finde auch, das muss man irgendwann mal einen Cut macht. Und wenn man dann Talente hat, kann man sie auch gerne an Drittligisten ausleihen. Ne? Ich meine, für die ist das ja auch eine schöne Sache, wenn du dann auf einmal bei Hansa Rostock spielst, als Beispiel, ne, vor vielen Zuschauern, ne? Oder jetzt MSV Duisburg vor vielen Zuschauern. Deswegen finde ich das auch, dass man irgendwann sagen muss, okay, ne, dann gibt es halt auch andere Mannschaften, die junge Talente dann nochmal auch, ne, auch fördern können, ausleihen. Und ja, sehe ich ähnlich. Nur ich glaube, wie gesagt, ist manchmal im Fußball oder im deutschen Fußball dann auch so viel Bürokratie und weiß nicht was, dass es sehr, sehr schwer wird, dass da irgendwas passiert. Man sieht es ja jetzt auch, ja, dass es ja auch kein Aufsteiger im Endeffekt aus jeder Regionalliga gibt, was es da für Diskussionen gibt. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da in Zukunft viel ändern wird.
Ja, definitiv. Ich sag mal so, ich komme ja aus Bayern, aus Franken, wie man manchmal im Dialekt auch hört, aber es ist ja das Hauptthema da, die Regionalliga Bayern, dass das Bundesland ihre eigene Regionalliga hat, finde ich, weil ich aus Bayern komme, eigentlich relativ cool, aber eigentlich müsste Südwest und Bayern zusammen gemixt werden oder du machst 5 Absteiger, aber dann hast du als Aufsteiger noch mehr Probleme in der dritten Liga und ich glaube, das will man keinem Verein der Welt antun, wenn die aufsteigen, dass sie dann mit 5 Absteigern noch mehr dagegen kämpfen müssen.
Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem. Nur trotzdem finde ich es dann eher fair, wie gesagt, ne, wenn es dann 5 Ligen gibt, wie es im Moment so ist, dass auch die Meister verdienen, aufzusteigen. Dann muss halt die dritte Liga in den sauren Apfel beißen und 5 Absteiger geben. Aber ich sehe es vielleicht ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ich will keinem zu nahe treten, aber die Frage ist natürlich auch in der Regionalliga Bayern, wie viele Mannschaften in dieser Liga können sich jetzt wirklich auch leisten, dann in die dritte Liga aufzusteigen. Und wenn es dann am Ende irgendwie nur 2 oder 3 sind, dann ist es schon fragwürdig zu sagen, okay, dann eine eigene Regionalliga zu haben. Und deswegen sage ich persönlich, ist es dann vielleicht nicht verkehrt, vielleicht doch irgendwann mal 4 draus zu machen. Wie man es dann macht, das ist auch immer eine Fairnessfrage. Aber man muss sich halt auch immer die Frage stellen, okay, wie viele können sich es eigentlich leisten, irgendwann doch in der dritten Liga zu spielen?
Ja, definitiv. Ich habe auch vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob das Fake News waren, irgendwie gelesen, dass man die vierte Liga, also die Regionalligen, auf Profi-Ebene hochheben will. Ich weiß nicht, ob das Fake war oder ob du das auch schon mitbekommen hast. Da ist ja dann auch die Frage, wie willst du das dann handhaben mit den 5 Ligen? Wer darf in diese zweigleisige vierte Liga dann einsteigen?
Ja, genau. Ich habe es alles gelesen. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe. Das finde ich auch gut, dass darüber diskutiert wird, wie man was regeln will. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, da kommen dann noch andere Probleme. Ne? Wie willst du diese, ja, 2 Ligen dann füllen? Wer kommt rein, wer kommt nicht rein? Und vor allem dann auch, okay, wer fährt wohin? Ist auch immer eine Kostenfrage. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, gerade Regionalliga. Wenn man dann weiter auswärts fahren wird mit Übernachtung, ist auch wieder wirklich ein Kostending. Also ich stecke da nicht drin, will vielleicht auch gar nicht da drin stecken, aber es muss sich auf jeden Fall was tun, weil wenn man die letzten Jahre sieht, es kann halt auch nicht sein, Lok Leipzig letztes Jahr eine Weltklasse-Saison gespielt, konnten nicht aufsteigen, weil sie dann die Relegation verloren haben und das ist dann schon was, wo ich immer sage, darf eigentlich nicht sein, wenn man ein tolles Jahr spielt und Meister wird, dann muss man auch aufsteigen.
Ja, das Thema habe ich mit den Jungs aus der Regionalliga Bayern eigentlich öfters, weil wir hatten ja schon einige Jungs aus Bayern, logischerweise. Zum Beispiel hatten wir Würzburg als Beispiel. Die sind, glaube ich, bis zur sicheren Meisterschaft ungeschlagen gewesen, haben genau ein Spiel in der kompletten Saison verloren gegen Nürnberg 2. Was für eine Ironie. Aber und dann in der Relegation gegen Hannover 2 verlieren sie im Elfmeterschießen. Also finde ich auch schwierig, wenn du 34 Spieltage Erster bist, ungeschlagen bis auf einmal und dann wegen der Relegation nicht aufzusteigen, das ist ein Thema, entweder 5 Absteiger oder du findest eine andere Lösung, dass jeder Meister hochgeht.
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist das perfekte Beispiel, ne, wenn man eine tolle Saison spielt. Und dann sind es halt 2 Spiele. In den 2 Spielen gibt es vielleicht eine falsche Schiedsrichterentscheidung, es gibt vielleicht halt einen schlechten Tag und dann soll eine ganze Saison im Eimer sein. Also, wie gesagt, ich glaube, da muss ich was tun, dringend, definitiv. Aber die sind zumindest dabei, darüber zu diskutieren. Und vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren werden wir was hören und erleben.
Vielleicht dann mit dir und Wuppertal dann irgendwann Drittliga-Fußball, wieder Profi-Niveau mit diesem Traditionsclub, wo wir ja eigentlich gestartet sind mit deiner aktuellen Saison. Du hast ja schon gemeint, Klassenerhalt ist auf jeden Fall das Ziel und da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen und vielleicht klappt es ja in ein paar Jahren mit dir als Trainer im Profibereich mit Wuppertal.
Das wäre natürlich die tollste Sache, keine Frage. Aber wir backen natürlich ganz kleine Brötchen und wollen uns die nächsten Jahre was aufbauen und ich hoffe, dass ich da Teil von sein kann. Aber wir wissen ja alle, wie schnell das Geschäft geht im Fußball. Also von daher, ja, wir werden sehen, aber das ist das Ziel auf jeden Fall, irgendwann im Profifußball zu landen.
Ja, perfekt. Dann bevor wir in den zweiten Teil, in den größten Teil dieser Folge starten, ist noch eins Aktuelles. Du hast ja jetzt gerade die Tyraller Talents ins Leben gerufen. Nimm uns doch mal damit. Ich meine, du bist Regionalliga-Trainer. Hast eigentlich schon ziemlich viel Zeit dafür zu investieren. Hast noch eine Familie, wie wir ja auch heute schon geschrieben haben, deswegen haben wir ein wenig nach hinten gesetzt im Podcast. Wie kriegst du das alles unter deinen Hut, um dann noch ein neues Projekt zu starten?
Ja, es ist schon so, ja, dass ich manchmal vielleicht länger als 7 Tage in der Woche brauche, und 24 Stunden, aber man muss das irgendwie hinkriegen. Aber ich arbeite nebenbei in der Versicherungsgesellschaft. Da habe ich vor 7 Jahren meine Ausbildung begonnen nach meiner Karriere, weil für mich halt wichtig war, auch ja, nach dem Fußball ein gutes Standbein zu haben. Wie gesagt, Familie, da wichtige Sachen, dass man einfach über den Runden kommt. Und ich habe jetzt Tyrallas Talents gegründet. Das ist ja eigentlich meine Geschichte so ein bisschen. Ich habe mir mit 17 das Kreuzband gerissen, und dann war so ein bisschen meine Karriere ja auch schon so ein bisschen im Wanken und habe mit 31 ja auch wegen den Kreuzbandgeschichten meine Karriere beenden müssen. Das bedeutet, ja, versicherungstechnisch war ich mit 17 noch nicht so gut aufgestellt. Woher soll man es auch wissen? Man hat andere Prioritäten. Und für mich ist einfach wichtig, auch meine Geschichte zu erzählen. Und heutzutage ist sehr, sehr wichtig auch, ja, die Jungs wollen sich nur um Fußball kümmern und brauchen vielleicht im Hintergrund jemanden, der sich dann um, ja, Versicherungen, private Dinge kümmert. Und deswegen, ja, will ich meine Geschichte einfach erzählen und Jugendlichen helfen, dann einfach, ja, im richtigen Leben dann auch neben dem Fußball Fuß zu fassen.
Ich glaube, das ist auch verdammt wichtig, weil du weißt ja selber, du warst lange genug im Geschäft. Der eine Berater berät dich richtig, der andere schaut nur aufs Geld. Dadurch riskiert der junge Spieler dann seine Zukunft und seine Karriere. Und ich glaube, dann mit sowas, also mit dir, ist es verdammt wichtig, weil die heutige Jugend weiß das selber, wie es ist. Die schauen nur aufs schnelle Geld und ein Fehler kann ja dann alles auch einem kosten.
Ja, das geht wirklich sehr, sehr schnell, ne? Ein Moment, ein Foul im Training, ja, einmal ausrutschen. Ich meine, bei meinen Kreuzbandrissen waren auch einmal ein böses Foul, Jan Koller irgendwie mich von hinten umgerätscht und dann, ja, ist man auf einmal ein Jahr verletzt. Also deswegen, das kann schon sehr schnell gehen und jeder soll sich wirklich auf Fußball fokussieren. Aber wenn man dann doch was hat, ist es halt auch wichtig zu wissen, okay, ich habe mich gut abgesichert, bin im Hintergrund gut aufgestellt und kann mich auch voll und ganz dann auf andere Dinge konzentrieren, ne? Und deswegen, wir reden ja auch oft von Existenzen und es geht schon relativ zügig. Und deswegen, ich will jetzt kein Berater sein, das will ich auch nicht. Also ich werde keine Transfers eintüten. Ich will wirklich den Jungs helfen, quasi wirklich so, ja, wie so ein zweiter Anker, um einfach Sicherheit zu haben im Hintergrund.
Ja, und wie gesagt, ich finde es mega gut, weil wie du schon sagst, eine Fehlentscheidung, ein Foul, es muss ja nicht mal absichtlich sein im Training und es kann alles vorbei sein. Fußball ist leider sehr, sehr schnelllebig aktuell. Und das merkt man jetzt auch im Profibereich oder im Amateurbereich oder jetzt sogar leider Gottes auch in der Frauenbundesliga, wie schnell dieses Geschäft eigentlich ist. Ich glaube, ich habe dieses Jahr mehr Trainerentlassungen im Frauenbereich gelesen wie die 10 Jahre davor. Weil eigentlich war ja früher im Frauenbereich die konstant immer da, egal wie die Saison gelaufen ist. An den Trainer wurde festgehalten. Dieses Jahr, glaube ich, schon 3 oder 4 Entlassungen, weil das Geschäft immer schnelllebiger wird. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn man dann jemanden hat, der wo einen aufbaut und im Hintergrund stark macht, dann kann man eigentlich sich viel mehr auf den Sport selber konzentrieren als früher.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Ich sage auch sehr, sehr viele Trainerentlassungen, wie du schon sagst, ein bisschen im Frauenfußball natürlich auch aus. Und jetzt, ne, kürzlich, glaube ich, von Hoffenheim der Trainer entlassen. Das ist halt ja sehr, sehr schnell in der Regionalliga genauso, in der Oberliga, in der dritten Liga, in der zweiten Liga. Also ich glaube, die Trainerentlassung Ja, es geht zügig. Also ich weiß, wovon ich spreche. Also von daher ist das ja immer ein gutes Thema.
Definitiv, und da kommen wir ja dann noch in einem zweiten Teil. Jetzt dazu würde ich sagen, starten wir mal. Und jetzt möchte ich mal wissen, du bist ja jetzt schon ein wenig älter, aber kannst du dich noch erinnern, wie der kleine Basti das Fußballspielen angefangen hat?
Ja, doch, schon, wenn ich ehrlich bin. Also war echt so, dass mein Papa einfach gesagt hat, er war selber auch Fußballer, dann gesagt hat, komm, wir gehen mal zum Fußballtraining. Und da war ich 5 Jahre alt und es hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und man hat aber auch schon gesehen, dass da Talent vorhanden ist. Also es war schon so, dass das, ja, gerade dann in den Trainings einfach viele Tore geschossen, auch dann in meinen ersten Anfangsphasen, da früher war das ja noch so, da gab es ja auch schon in der Pampasliga, ne, da hieß es so früher, gab es ja auch schon Ergebnisse, die werden ja heutzutage abgeschafft, aber da, ja, keine Ahnung, von 200 Toren habe ich 180 geschossen, kann man auch sagen, ich habe alles alleine gemacht, aber ich war auch einfach gut und da hat man das Talent schon gemerkt und ja, mir hat das immer riesig Spaß gemacht. Ich weiß aber auch, ich habe selber 3 Kinder jetzt. Wir waren früher viel, viel mehr draußen, viel, viel mehr auf dem Bolzplatz, haben immer gezockt. Also ich kann mich da einfach daran erinnern, was gab es Besseres? Ja, Freunde einfach treffen. Vor allem, es war nicht WhatsApp, habt ihr Zeit, sondern wir sind einfach am Bolzplatz, da war schon wer da. Eistee mitgebracht, paar Kekse und dann ja, musste uns quasi jemand reinholen. Das ist heutzutage leider viel, viel weniger geworden.
Ich weiß, wir sind nur 5 Jahre auseinander. Also ich bin 93er Jahrgang. Bei mir war das früher auch noch so. Entweder man ist zu dem Typen hingegangen, hat geklingelt und nicht vorher angerufen. Oder man hat einfach schon automatisch gewusst, hey, Bolzplatz, die und die Uhrzeit nach der Schule mit dem Tetrapack. Und los, den ganzen Tag gezockt.
Das ist, war echt, ich kann mich daran erinnern, es war echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, hat alles immer seine Vor- und Nachteile, aber ich sage auch, jetzt ist echt mehr Handy, mehr vor der PlayStation. Ja, was auch alles seine Berechtigung hat, aber mir fehlt auch manchmal, wie gesagt, dieses Bolzplatz-Dasein. Aber auf der anderen Seite gibt es diese auch nicht mehr so viel, das muss man auch sagen. Also, wir haben auch im Land ein paar falsche Prioritäten gesetzt und das ist natürlich auch schade, weil, also, wenn ich jetzt in meinen Ort gucke, wo ich jetzt ja auch wohne, da gibt es nicht mehr diese Bolzplätze, die wir früher mal hatten.
Ja, also ich wohne ja in einem Dorf und da haben wir schon zwei, drei so kleine Sandplätze mit kleinen Toren, wie früher halt. Aber natürlich, aber die werden kaum noch bespielt von, ich bin Jugendtrainer von der aktuellen U14, also bei uns im Dorf heißt die U15. Wir fassen immer 2 Jahre zusammen. Aber da, wenn du schaust, auch wenn wir Weihnachtsfeiern oder so machen, wir machen extra einen jugendlichen Tisch mittlerweile, aber die hängen alle am Handy. Bis dann der Trainer, ich will hier keine Ausdrücke sagen, das A-Punktloch kommt, also ich, und die Handys einsackt. Und dann siehst du richtig, wie die heutige Jugend verzweifelt ist ohne Handy.
Ja, das ist so, sieht man immer wieder. Das ist leider wirklich so. Klar, das ist dann auch wieder die Generation heute. Man darf nicht alles schlecht reden, das mache ich auch nicht. Aber ja, es wäre auch mal schön, sich einfach mal vernünftig zu unterhalten, mal so ein Fest zusammen zu genießen und nicht am Handy zu hocken. Aber ich glaube, wir werden es nicht mehr ändern. Wir müssen damit umgehen, wie es jetzt so ist. Und vielleicht dreht sich die Zeit auch irgendwann mal wieder, wo der Spaß draußen wichtiger ist als die Kommunikation über WhatsApp, FaceTime, Instagram und Co.
Ja, definitiv, definitiv. Aber jetzt mal wieder zu deiner Karriere. Jetzt hast du ja gemeint, du warst in der Jugend verdammt gut. Und es hat sich dann bei dir auch ausgezahlt, weil was ich gefunden habe, bist du dann 99, da war ich süße 6 Jahre alt, zum BVB gewechselt. Also musst du verdammt gut gewesen sein, dass du zu so einem Traditionsclub auch gekommen bist.
Boah, also wenn mich wer fragt und wenn ich über meine Karriere rede, dann sage ich wirklich, als Jugendlicher war ich wirklich, ich war ein bisschen gesegnet. Ich hatte schon das Talent, war sehr, sehr guter Fußballer. Ja, hat sich dann irgendwann gelegt mit dem Erwachsenenalter, weil ich wahrscheinlich zu faul war. Aber ich war schon als Jugendlicher sehr, sehr gut. Also das muss man schon sagen, halt alles durchlebt, ne? In Dortmund auch, wie gesagt, fast 10 Jahre mit Profi-Dasein gespielt. Und ja, von der Jugendnationalmannschaft von U15 bis U21 ja auch alles gespielt. Dann sogar in Aalen das Spiel für mein Geburtsland Polen gemacht. Also ich war schon sehr talentiert. Aber dann klar, mit 17 Kreuzbandriss, das hat mich schon sehr zurückgeworfen, das muss man schon sagen. Und dann aber auch vielleicht, ja, ein bisschen, ich sag's immer wieder, also ich hätte mehr machen können. War ein bisschen faul. Aber in der Jugendzeit habe ich schon sehr viele schöne Sachen erlebt.
Definitiv. Und ich meine, wenn man seine Dortmund-Zeit jetzt mal an Einsätzen schaut, hast du insgesamt in deiner Herrenzeit 108 Einsätze für die zweite Mannschaft natürlich mehr. Aber es ist ja trotzdem ein Ausrufezeichen, wenn man von einem kleineren Club kommt und dann bei Dortmund gleich mal in der zweiten über 100 Einsätze hatte. Und dann noch 7 Einsätze bei den Profis. Nimm uns doch mal allein in der Zeit mit den Profis. Du hast ja vorhin schon einen Namen erwähnt, wo ich schon wieder an alte Zeiten zurückdenke, mit Jan Koller, Thomas Rositzky und wie sie nicht alle heißen.
Ja, das ist immer, ich finde es immer eine schöne Zeit. Aber es ist auch interessant, wenn ich die Namen heute erwähne, auch bei meinen Kindern zum Beispiel oder halt dann bei deren Freunden, die ja dann auch interessant fragen, boah, wie war es früher in der Bundesliga? Und ich dann erzähle, ja, DD, Großkreuz, obwohl den kennen sie vielleicht noch, aber Christian Wörns, dann wissen sie schon gar nicht, wer das ist. Und das waren alles überragende Fußballer zu meiner Zeit. Deswegen, es war schon wirklich was Besonderes. Also muss ich ehrlich sagen, ich komme hier aus der Gegend, dann für den, ja, wahrscheinlich, ja, vor allem hier im Revier, einfach den besten Club der Welt, war das schon außergewöhnlich, dass ich da Bundesliga spielen durfte. Vor allem dann auch in dem Stadion. Mein Sohn ist selber jetzt 13 Jahre alt, spielt auch beim BVB. Seit circa 5 Jahren jetzt schon. Und dann ist es wieder schön zu sehen, so ein bisschen, ja, und man lässt so seine eigene Jugendzeit und Profizeit so Revue passieren. Und ja, es ist schon eine schöne Sache und bin da auch sehr stolz drauf. Ich glaube, das darf ich auch sein und genieße das auch, wenn ich darüber reden darf.
Ja, definitiv. Und ich sag mal, was du mit Legenden zusammengespielt hast, ist schon richtig geil, wenn man jetzt so zurückdenkt. Weil, okay, die heutige Jugend kann die gar nicht mehr kennen. Ich habe jetzt schon Angst, wenn mein Kleiner irgendwann mal älter ist, der ist jetzt 2,5, und dann ankommt, Papa, mit welche waren denn deine Idole und nicht damit Marek Mintal oder was weiß ich ankommt, der schaut mich an, ob ich dumm bin.
Ja, genau. Also mit Marek Mintal habe ich zum Beispiel in Nürnberg, wo ich mein Bundesligaspiel gemacht habe, habe ich sogar Trikot getauscht. Müsste ich sogar nochmal schauen, ob ich das zu Hause habe. Aber das stimmt, das sind alles so Fußballer. Ja, die kennen die meisten einfach nicht. Das ist so. Also es ist, da gab es ja auch in der Bundesliga schon große Spieler. Und deswegen, ja, ist es für uns interessant. Deswegen ist es auch schön, mal schon mit einer älteren Generation zu sprechen, weil sie die alle noch kennen. Und die Jungen, die fragen ja heutzutage nur noch Messi oder Ronaldo. Das ist, glaube ich, die meistgefragte Frage im Fußball.
Leider Gottes, ja. Wobei ich beide nicht mag. Ich bin da eher Team Zlatan Ibrahimovic, einer mit Kanten und der nicht schön Fußballer ist, sondern der wirklich sich alles erkämpfen musste in der Jugend.
Ja, ich glaube, Cristiano hat sich auch viel erkämpft, definitiv. Aber ich bin jetzt auch nicht der oder der. Ich finde, da gibt es so viele gute Fußballer, die viel erreicht haben, die auch richtig gut waren, die dann einfach zu kurz kommen. Deswegen, für mich gibt es auch nicht diesen überragenden und besten Spieler. Das sind tolle Jungs, tolle Spieler. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Ribéry, Robben, Mo Salah unbedingt viel, viel schlechter ist, sondern die haben auch alle ihre Berechtigung, irgendwie erwähnt zu werden. Deswegen gibt es für mich auch nicht der oder der.
Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, wie gesagt, die heutige Jugend kennt natürlich die ganzen alten, richtigen Stars nicht. Nur die neumodischen Stars, ich weiß jetzt schon, mein Kleiner wird irgendwann Jan Reichert kennen, okay, den kennt er jetzt schon auch persönlich, den hatten wir ja auch schon im Podcast und haben ihn schon 2-3 Mal getroffen. Den feiert er auch im Fernsehen, er darf zwar nur im Club schauen, aber wenn er einen Jan sieht, dann rennt er durch das Wohnzimmer, schreit Jan und klatscht, ist immer total goldig mit seinen 2,5. Aber ja, nee, ich hoffe, ich kann ihm mal die alten Fußballer noch beibringen, so wie wir beide sie kennen.
Das wird interessant, ich bin gespannt, aber ja, wie definitiv mal hören werden sie bestimmt mal, aber feiern, ich glaube, da, das ist ja bei uns ähnlich. Also ich sage, ich weiß auch, Maradona ist Pelé ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt so erlebt habe, dass das für mich ganz, ganz besonders ist. Deswegen guckt man auch schon immer auf in seiner Zeit, wer hat eingeprägt, wen haben wir bejubelt. Von daher, mal gucken, ich bin gespannt.
Definitiv. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Zeit. Dein Debüt, wenn ich mich nicht verguckt habe, war am 5. Spieltag der Saison 2006-2007. 20.30 Uhr abends in München-Gladbach. Du saßt auf der Bank, wenn man aber die Startformation erstmal anschaut. Weidenfeller, Legende, DD, Wörns, Breschka, Degen, Tinger, Kruska, Pinar, Kringe, Slomarek und Frei. Ey, leck mich am Arsch, das waren früher Stars.
Ja, es war eine schöne Zeit. Vor allem, ich kann mich aber noch genau an den Moment erinnern. Ne? Ich war halt irgendwie immer im Kader, hatte nie einen Einsatz. Man hat immer gehofft, aber Ja, ich weiß, wusste man, okay, heute wird es wahrscheinlich auch nichts, ist aber nicht schlimm. Man erlebt dann das Stadion mit. Und ich war beim Aufwärmen neben Lars Ricken. Also Lars Ricken ist ja auch eine absolute Legende. Wir haben uns beide gedehnt und auf einmal gucken wir rüber und Bert van Marwijk zeigt so auf uns beide so. Und ich gucke nochmal rechts und links neben mir, wer ist da noch gemeint? Und den hat er nochmal gezeigt, ich darf sein. Und ja, es war dann schon ein besonderes Erlebnis. Und ich kann mich an diesen Moment genau erinnern, auch beim Einlaufen. Ja, ist schon wirklich was Besonderes, dich. Also das ist echt, war schon was Tolles. Und vor allem auch der Borussia Park in Gladbach ist jetzt auch keine so schlechte Stimmung. Wir haben leider verloren, aber das Erlebnis für mich war natürlich großartig.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das nächste Erlebnis war der Spieltag drauf. Das war daheim in Dortmund vor der gelben Wand. Du bist 25 Minuten vor Schluss reingekommen gegen Hannover 96, auch wenn es am Ende nur ein 2:2 war. Aber ich glaube, das war noch mehr Highlight oder noch mehr Herzbumpern als dein Debüt in Gladbach.
Das kann ich auch bestätigen, weil erstmal viele, viele ja, Freunde auch im Stadion sind, die ja immer im Stadion sind, BVB-Fans, Familie im Stadion war und dann wirklich, ich habe auch sogar das 2:2 miterlebt auf dem Feld, dann einfach vor der Südtribüne zu jubeln. Ah, es war großartig. Ich finde es heute noch bemerkenswert, ich finde es immer Gänsehaut, auch alleine schon, wenn es zum Aufwärmen rausging. Allein dieses Lied, die Fans, die Südtribüne ist ja schon, alle sind schon da. Das war schon immer Gänsehaut. Aber ein Tor dann so mitzuerleben, wie alle ausflippen, das war schon, ja auch, wie gesagt, es sind so viele schöne Momente, aber das war schon genial.
Glaube ich dir. Und vor allem, ich meine, es waren zwar am Ende des Tages nur 6 Einsätze, du warst dann relativ oft im Kader ohne Einsatz oder bei der zweiten Mannschaft, manchmal sogar Länderspiel, was ich komplett wild finde. Ich weiß, das waren wahrscheinlich Jugendländerspiele, aber während der Saison ist das komplett wild in meinen Augen. Aber trotzdem kannst du, glaube ich, auf deine erste Profisaison, sage ich mal, richtig stolz sein, vor allem von dem Gefühl her.
Das ja, klar, ein bisschen ärgerlich. Ich hatte meinen Kreuzbandriss, das mich dann schon extrem zurückgeworfen hat, weil gerade zu der Zeit ja auch dann ja eigentlich mein Jugendkollege und bester Freund in dem Fall, Nuri Sahin, ja dann auch viele Spiele gemacht hat, sehr, sehr gute Profikarriere gestartet hat und hingelegt hat und ich leider in der Reha meine Zeit verbracht habe. Deswegen war es dann, das war schon ein bisschen ärgerlich, gehört aber zum Fußball dazu, muss man auch immer sagen. Aber für mich war es. Ja, selbst wenn ich am Ende nur ein Bundesligaspiel gemacht hätte, ja, kann man schon stolz sein. Ich weiß, dass viele sagen, ja gut, hast ja nur einmal gespielt. Ja, okay, einmal mehr als viele andere. Also von daher, bin ich da schon, ja, sehr, sehr happy.
Definitiv, und das Jahr drauf durftest du ja wieder mehr Erfahrungen sammeln, weil da hast du zwar relativ viel nur in der Regionalliga gespielt, aber ich meine, wie wir am Anfang hatten, also vom aktuellen, jetzt aktuell Regionalliga, ist es ja trotzdem für einen jungen Spieler extrem wertvoll, in so einer Liga zu kicken. Und ich meine, es hat trotzdem nochmal für einen Kurzeinsatz in der Bundesliga dann die Saison drauf gereicht.
Ja, ich hatte trotzdem dann mein Derby auf Schalke gespielt, was ganz besonders war. Ich hatte Volksparkstadion Hamburg, was für mich eigentlich so also die eine sehr interessante Geschichte war. Ich kann mich nur genau daran erinnern. Da war der Trainer Jürgen Röber und ich glaube, wir liegen 2:0 zurück und haben eine rote Karte. Und da waren ungefähr nur 30 Minuten zu spielen. Und dann ruft mich der Trainer und sagt: Junge, das ist jetzt deine Chance. Im Nachgang oder heute, wenn ich das als Trainer zu meinem Spiel sagen würde, bei 0:2 und roter Karte zu einem 19-Jährigen und sage, jetzt nutzt deine Chance. Also es war auf jeden Fall ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, war schon hart eigentlich so eine Aussage, weil ja, es war jetzt nicht so, dass ich das Spiel hätte drehen können vielleicht. Von daher, ja, muss man auch als Trainer manchmal aufpassen, was man vielleicht den Jungs sagt, aber ich kann mich genau daran erinnern, an die Worte, die sind mir nie quasi aus dem Ohr gegangen und danach habe ich auch nie wieder gespielt. Also ich habe meine Chance nicht genutzt, was natürlich auch sehr schwer ist in Hamburg mit Raphael van der Vaart und Co. War schon nicht so einfach.
Definitiv, ich meine, du nennst schon wieder eine Legende. Ich glaube, die meisten kennen ihn gar nicht mehr. Und wenn sie ihn googeln, dann sehen sie ihn leider, wie er auseinandergegangen ist. Was, glaube ich, nach so vielen Jahren auf den Körper achten normal ist, dass man sich mal etwas gehen lässt. Aber so vom Fußballerischen her war das eine Granate.
Ja, begnadeter Linksfuß, ne? Also ich glaube schon, dass wenn man da bei YouTube mal seinen Namen eingibt, dass man schon viele Tore, tolle Tore sieht. Und war auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. Ich glaube, wie gesagt, aus unserer Generation wird ihn jeder kennen. Und das war schon, ja, war schon, war auf jeden Fall ein Highlight, mal gegen ihn zu spielen.
Glaube ich dir. Und jetzt habe ich mal wenn auch vorgespult in deiner Dortmund-Zeit. Jetzt sind wir bei der Saison 09/10. Das war ja die erste Saison, wo die dritte Liga offiziell da war. Also heißt, du hast da mit der zweiten Mannschaft Profiniveau gespielt. Nimm uns doch jetzt mal aus deiner Sicht mit, was war der größte Unterschied zum Vergleich Regionalliga und dritte Liga?
Ja, das ist schon natürlich schon nochmal ein Unterschied auch fußballerisch. Also ja, ich fand aber auch viele Traditionsmannschaften gerade in so einer dritten Liga dann auch, ne? Also wie gesagt, Hafenstraße Essen oder in Braunschweig, wo ich spielen durfte. Oder wir auch dann auch in Berlin, Union Berlin ja auch noch zu der Zeit. Es waren schon verrückte Spiele, ne? St. Pauli auch noch gespielt, ja? Verrückte VfL Osnabrück. Also wenn man sich einfach mal so diese Zuschauermagneten dann ja, mal auf der Zunge zergehen lässt, war das schon was auch für einen jungen Spieler dann auch wirklich was ganz Besonderes. Vielleicht eine Anekdote zur Teilung. Das war ja dann so, dass wir zwei Regionalligen hatten und dann war es so, dass die ersten 10 Mannschaften der einen Regionalliga und der anderen Regionalliga dann diese neue dritte Liga gebildet haben. Und ich habe eigentlich schon meinen Vertrag bei Rot-Weiß Essen unterschrieben. Die waren zu der Zeit auch beim letzten Spieltag noch ja, drin in der dritten Liga, weil sie noch unter den ersten 10 waren und haben am letzten Spieltag verloren und sind dann raus aus dieser und dann waren es nur Regionalliga. Somit gilt mal, also da musste ich dann beim BVB bleiben, was nicht schlimm ist, aber musste ich dann beim BVB bleiben, weil der Vertrag nur für die dritte Liga gegolten hätte. Und das war schon verrückt, dass ich dann nach dem Spiel eigentlich irgendwie am Boden zerstört war, weil ja, ich ein neues Kapitel aufschlagen wollte und dann diese neue eingleisige dritte Liga dann irgendwie auch ein bisschen was kaputt gemacht hat für mich.
Ja gut, aber kann man mal sagen, Glück im Unglück, weil Dortmund hätte ja auch sagen können, ja, du hast dich ja für einen Wechsel entschieden, eigentlich ist ja, hast du ja keinen Vertrag mehr so gesehen, aber dass sich dann Dortmund halt behält und sagt, hey komm, geh mit uns in die dritte Liga und wie gesagt, das war ja verdammt erfolgreich für dich. Du hast 37 Einsätze in der dritten Liga, 36 Einsätze in der dritten Liga gehabt, 4 Tore, 7 Vorlagen. Also ich glaube, das war für einen Profi, ich meine Profi-Jahr, wo du wirklich konstant weit über 30 Spiele hattest, glaube ich, der richtige Entwicklungsschritt war die Saison drauf, warst du ja auf einmal schon zweite Liga.
Ja, das auf jeden Fall. Also das muss man auch sagen. Ist natürlich schon immer wichtig, dann auch in so einer Liga gut zu spielen, viel zu spielen und dann halt den nächsten Step zu machen. Was aber auch kurios ist, das ist auch für mich eine Wahnsinnsgeschichte. Dann wollte der BVB nach dem Jahr gerne auch noch mit mir verlängern, wo sie gesagt haben, okay, wir sehen da Talent noch und du hast dich gefangen und das ist jetzt eine gute Entwicklung, aber ich wollte unbedingt nach 10 Jahren auch mal was anderes sehen und bin dann zum VfL Osnabrück gewechselt in die zweite Liga. Und der BVB wurde ja, im Jahr darauf und im Jahr dann darauf quasi in den nächsten 2 Jahren deutscher Meister. Also, solange ich beim BVB war, haben sie nichts geholt und kaum war ich weg, werden sie zweimal deutscher Meister. Das war schon, ja, ich sag immer, es lag an mir. Sollen froh sein, dass ich den Verein verlassen habe, weil dann haben sie Titel geholt.
Wollte ich gerade sagen, man kann es so oder so sehen. Entweder du warst der Unglücksbringer oder der Glücksbringer, weil du endlich gegangen bist. Aber ich meine, natürlich wäre es cool gewesen, wenn du für deinen Herzensverein weiterhin spielen hättest können. Aber wie du schon sagst, ich glaube, nach so vielen Jahren will man mal den nächsten Step machen. Und ich glaube, fußballerisch hätte Dortmund mit dir verlängert. Vielleicht hättest du ein paar Einsätze in der ersten Liga bekommen, aber das weiß man ja nie. Du weißt, wie wir ja vorhin gesagt haben, der Fußballgeschäft ist sehr schnelllebig. Und deswegen war, glaube ich, der Schritt nach Osnabrück für dich auch wieder der nächste Karriere-Step, weil zweite Liga ist ja nochmal höher als die dritte, ist ja logisch. Und da warst du ja auch relativ gesetzt. 31 Liga-Einsätze, 4 Tore, 4 Vorlagen. Eigentlich auch wieder voll in Entfaltung gewesen, ne?
Ja, das war auf jeden Fall für mich persönlich auf jeden Fall ein guter Schritt. Ja, ist nochmal auch mal was anderes zu sehen und ja, vieles anderes mal zu lernen auch und nicht immer dieselben Einblicke. Das war schon sehr, sehr gut. Leider sind wir abgestiegen. Das war dann natürlich nicht so erfolgreich, weil wir in der Relegation dann gescheitert sind. Aber für mich persönlich war es natürlich ein gutes Jahr. Ich habe alle oder viele Spiele oder ne, gemacht und dann war es auch so, dass ich mir halt dann auch einen Zweitligisten dann noch aussuchen durfte in jungen Jahren, weil hat ja eine gute Saison gespielt Man war aber nächster Step dann halt, ich weiß nicht, ob du es so gerne hörst, aber die Spielvereinigung Greuther Fürth, und das war für mich halt der nächste Step in der Karriere. Da lief es persönlich nicht ganz so gut für mich mit vielen Verletzungen, aber für mich ein Highlight, wir sind aufgestiegen in die Bundesliga, und das ist was, ja, ich glaube, das könnte eins meiner Top 3 Highlights sein in meiner Karriere.
Wie du schon sagst, ich höre das echt nicht gerne, aber ich bin in dem Podcast mittlerweile durch den Podcast doch relativ neutral geworden. Früher hätte ich das Kleeblatt nicht mal in den Mund genommen, wenn es mal übertrieben gesagt. Aber durch den Podcast relativ neutral, und ich schaue mir gerade die Saison an, natürlich mit Knorpelschaden extrem lange ausgefallen. Aber wie du sagst, es war das Jahr, wo Greuther Fürth aufgestiegen ist. Nimm uns doch mal da mit in die Emotionen. Du warst lange verletzt, hast wenig eigentlich mit beitragen können, aber dann der Aufstieg in die Bundesliga. Ich meine, Greuther Fürth, wissen wir alle, ist ein kleiner Verein aus Franken, wo eine verdammt geile Jugendarbeit hat. Das muss sogar ich als Nürnberger gestehen. Also viel auf Jugendarbeit und auch Weiterverkäufe. Aber man hat nicht gedacht, dass Greuther Fürth aufsteigt, weil das ist ja so ein ehemaliger Zweitligist, und ihr macht auf einmal was klar, was eigentlich nicht davor klar war. Wie war es für euch?
Ja, wir hießen ja auch immer, oder die Fürther hießen ja auch immer die Unaufsteigbaren. Und das war dann schon so, ne? Ich glaube, die Jahre davor Vierter, Fünfter, also immer knapp gescheitert. Und ja, ich habe jetzt leider, wie gesagt, nicht so viel dazu beitragen. Ich glaube, am Ende 6 Spiele gemacht in der Saison. Aber es war ja trotzdem, man ist Teil der Mannschaft, man war immer dabei, und wenn man dann halt ja durch so eine kleine Kleinstadt wie Fürth fährt und irgendwie 30, 35.000 Leute auf der Straße sind, auf dem Balkon und runterschaut und so ein grünes Fahnenmeer, das, ja, es war wirklich großartig, was Besonderes, ne? Das muss man echt sagen. Und man hat sich dann auch einfach auf die ganz großen Vereine gefreut, ne? Also das ist ja ein Highlight, aufzusteigen. Ja, und dann hat die Losfee uns sogar noch am ersten Spieltag den FC Bayern München zu Hause im Rohnhof beschert, was auch dann Highlight war, wo ich sogar von Anfang an spielen durfte. Und das sind einfach Momente, ja, die man einfach, ja, die man sicherlich nicht vergisst.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, das war ein Highlight, die Bayern. Und dann kam dein zweiter Kreuzbandriss dazu. Nimm uns doch mal, ich will eigentlich so schwere Verletzungen eigentlich immer raushalten, weil auch wenn es dann im Nachhinein ist, sag ich mal so, ist es trotzdem eine schwere Zeit. Und auch wenn man zurückdenkt, tut es einem trotzdem extrem weh. Aber fass uns doch mal kurz zusammen, wie du dich nach dem zweiten Kreuzbandriss gefühlt hast.
Ja, das war ein bisschen ärgerlich, ne? Das war ein Freundschaftsspiel gegen Eltersdorf, das quasi direkt das Nachbarort ist in Fürth. Und eigentlich sollte ich gar nicht zum Einsatz kommen, aber dann hatten wir viele verletzte Spieler, und Trainer Mike Bissen hat gesagt, komm, eine Halbzeit geht. Und habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann kurz vorm Ende der Halbzeit, in so einem einfach blöden Zweikampf, nichts Besonderes, habe ich mir echt, ja, ein bisschen vertreten, und dann hat es knack gemacht im Knie, und ich wusste sofort, okay, das Ding ist vorbei. Das war natürlich schon hart, weil du eine Woche vorher halt gegen Bayern München gespielt hast, und dann auf einmal ist die Saison eigentlich gelaufen, und das war schon extrem. Bitter ist dann auch, wenn man so im Nachgang dann sieht, habe ich mich aber wieder zurückgekämpft, irgendwie 6, 7 Monate Reha. Und dann im allerersten Training, Teamtraining, zack, wieder selbe Knie, wieder Kreuzbandriss. Und dann war ich echt 15 Monate verletzt. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr harte Zeit. Und eigentlich auch so gleichbedeutend mit irgendwie einem Karriereende, weil von 3 Kreuzbandrissen, 24 Jahre alt, sich zu erholen, ist dann schon sehr schwierig. Nicht unmöglich, aber schon sehr, sehr schwer.
Ja, definitiv. Und ich meine, bestes Beispiel, mein Kumpel, der Nils, 24 Jahre geworden, kämpft sich gerade vom zweiten Kreuzbandriss erst zurück, aber er spielt halt Kreisklasse, ist in Bayern, wenn du es weißt, die siebte, achte Liga, also relativ weit unten. Und mit 24, wie du schon sagst, ist es eigentlich echt hart, wenn man mehr als einen Kreuzbandriss schon hat, und du hattest ja 2, 3 und er hat jetzt 2. Deswegen verstehe ich es auch, dass man dann vielleicht auch denkt, warum ausgerechnet ich, ne? Und im Endeffekt musst du, glaube ich, hoffen, dass deine Familie hinter dir steht. Und ich hoffe, auch wenn du in Fürth warst, und es sind ja einige Kilometer auseinander von der Family weg, dass deine Familie und Freunde dich da unterstützen konnten während dieser schweren Zeit in Fürth.
Ja, das meine Frau habe ich schon mit 14 kennengelernt. Also quasi meine Jugendliebe bis heute quasi an meiner Seite und ist alles mitgegangen. Ja, jede Station ist mitgezogen. Also von daher war sie auch immer auch vor Ort. Also schon die größte Seelsorgerin. Und zu der Zeit oder bei meinem ersten Kreuzbandriss ist mein erster Sohn auch zur Welt gekommen. Also von daher war es für mich jetzt schon wichtig und Ablenkung und ja, dass man nicht nur die Reha hatte, und das war schon eine wichtige Zeit dann auch mit der Family. Aber es ist trotzdem hart, ne? Weil man trotzdem zum Training fährt, man sieht die Jungs trainieren und man kann selber nicht mitmischen. Man spielt Bundesliga, ne? Ich weiß, in Dortmund gespielt vor 80.000 dann und ich war nur als Zuschauer dabei. Also sind schon auch Momente, die sehr, sehr wehtun, aber klar, ohne meine Family, wie gesagt, ohne meine Frau auch bis heute, würde nichts gehen bei uns, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und da ist man schon sehr dankbar eigentlich, dass man so einen Rückhalt hat.
Ja, ich sag mal, Fußballprofi hin oder her, aber ich glaube, das Wichtigste ist die Familie. Und wie du schon sagst, deine Frau hat dich da und dein Erstgeborener haben dich dann in dieser schweren Zeit, glaube ich, gestützt. Und ein Vorteil hat's, wir wissen ja alle, Fußballprofis haben kein Wochenende. Es klingt jetzt doof, aber du hattest dein Wochenende und konntest richtig viel Zeit mit deiner kleinen Familie verbringen.
Das muss man wirklich auch sagen. Also die Zeit war wirklich sehr, sehr besonders. Hat man jetzt im Nachgang auch gemerkt, ja. Also gerade dann irgendwann, jetzt bin ich im Arbeitsleben, dann bin dann noch Trainer. Also ich habe zwei Berufe quasi viel unterwegs. Und mein Sohn sagt auch ganz oft, das war schon ganz angenehm, wo du Fußballprofi warst. Da hatten wir schon viel Zeit, konnten viel zusammen machen. So, ja, aber so ist das dann. Deswegen kann ich auch allen immer nur sagen, die da sind, genießt die Zeit, genießt es. Ja, seht es nicht als selbstverständlich, weil die geht auch manchmal schneller um, als man glaubt.
Definitiv. Und jetzt würde ich sagen, fassen wir jetzt mal deine Footzeit noch mal kurz in Zahlen zusammen. Du hast danach deinen Kreuzbandriss nicht wiederholt, hast aber dann nur noch in der zweiten Mannschaft, also in der Regionalliga Bayern, was wir ja vorhin auch mal thematisiert haben, gespielt, um wieder reinzukommen. Und dann kam natürlich der logische Schritt. Ich meine, du warst dann 25 ungefähr und hast gesagt, ey, dass ich nur noch Regionalliga spiele, da bin ich mir zu schade dafür oder ich bin da noch zu jung dafür. Ich will es nochmal wissen und bist dann zum nächsten Traditionsverein gegangen und zwar in die dritte Liga zu Erfurt. Und hast dich dann auch relativ zügig wieder aufs Profiniveau nach so langer Pause und Viertliga-Fußball eingefunden und warst gesetzt mit 37 Einsätzen, 4 Toren, 1 Assist in der dritten Liga. Also bist voll eingeschlagen in Erfurt.
Ja, ich glaube, das hätten wir alle nicht erwartet, auch Rot-Weiß Erfurt nicht. Also wir haben dieses Risiko gewagt. Ich war ja wirklich fast 15 Monate verletzt, dann ein paar Spiele in der Regionalliga gemacht. Und da haben wir wirklich, also es war für mich sehr, sehr schwierig, weil es wollte mich keiner haben. Das muss man auch klar. Ich war jung, habe gerade mein erstes Kind gekriegt. Drei Kreuzbandrisse, es wollte mich keiner haben. Das war Wahnsinn eigentlich. Und durch ein bisschen Zufall hatte ich Kontakt dann mit Rot-Weiß Erfurt und wir haben dann einfach das Risiko gewagt, wo ich immer bis heute noch sehr dankbar bin für den Verein. Aber es hat sich für beide Seiten gelohnt. Ich habe 3 Jahre dann da gespielt. Ich glaube, ja, du hast gerade die erste Saison aufgezählt mit, weiß nicht, wie viel, über 30 Spielen. Und am Ende waren es dann fast über 100 Spiele für Erfurt, mit auch Kapitän geworden. Also für mich wahrscheinlich mit die schönste und tollste Zeit, weil ich einfach gesund war und ja, spielen konnte. Und ja, Erfurt habe ich generell viel zu verdanken, gucke da auch gerne heute noch hin und es hat riesig Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Ich habe ja natürlich all deine Saisons hier offen und wie du schon sagst, am Ende des Tages waren es weit knapp über 100 Spiele für Erfurt. Du warst endlich gesetzt, wenn man jetzt mal die Jahre komplett zusammenfasst, außer deine Jugendzeit vielleicht, war Erfurt im Profiniveau dann der erfolgreichste von den Einsätzen her und intensivste Zeit, weil du konntest wirklich jede Saison weit über 30 Spiele machen. In der ersten Saison waren es 37, in der zweiten 36 und in der letzten Saison waren es 35. Also immer weit über 30 Spiele und das zieht sich dann eigentlich auch noch in deiner nächsten Station auch noch mal über 30 Spiele dann für die zweite von Mainz. Aber warum bist du dann gegangen, wenn es eigentlich 3 Jahre so gut lief?
Ja, das ist immer, ich wollte nicht gehen. Das ist manchmal, wie es im Fußball so ist. Gab halt einen Manager, der andere Pläne hatte. Es war jetzt auch dann sicherlich keiner, der so schlecht verdient hat in Erfurt. Sie wollten aber einen anderen Weg einschlagen. Und was für mich sehr schade war, weil wir haben uns sehr wohl gefühlt, auch als Familie. Mein zweiter Sohn ist da zur Welt gekommen. Aber ja, sie wollten den Vertrag jetzt nicht verlängern und dann habe ich gesagt, okay, wenn dann aber was kommt, würde ich gern, also ich hatte noch ein Jahr Vertrag zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, dann würde ich aber gern gehen, weil für mich war es wichtig, einfach ein bisschen längerfristig zu planen und ja, Erfurt hatte halt andere Pläne. Das muss man auch noch akzeptieren, respektieren, das habe ich dann auch gemacht und dann, ja, war es für mich sehr interessant, halt zu Mainz 05 zu wechseln, als so erfahrener Spieler einer jungen Mannschaft zu helfen und ja, war ein bisschen schade mit Erfurt, aber war dann auch sehr, sehr interessant und prägend auch in Mainz dann.
Vor allem, das war das erste Mal, wo du in den Südwesten Deutschlands gewechselt bist. Und wie du schon sagst, du warst dann mittlerweile ein erfahrener Spieler, der in der ersten, zweiten und dritten Liga seine Einsätze bekommen hat, konntest die jungen Spieler führen. Im ersten Jahr, wie gesagt, waren es über 30 Einsätze, im zweiten Jahr dann nur noch 14 Einsätze. Und das war es dann in deiner Profikarriere als Spieler, weil du bist dann, was ich gerade lese, in die Kreisliga A gewechselt. Zu deinem Heimatverein. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, nach Mainz 2 Regionalliga, jetzt wechsle ich in die Kreisliga?
Ja, es war schon so, dass hier in der zweiten Saison da auf einmal hat mein Körper hatte wieder nicht mitmachen wollen. Da hatte ich schon wieder zwei Knieoperationen und habe dann auch irgendwann gesagt, ist es das jetzt noch wert, ja, sich zu quälen und ja, immer wieder Rückschläge zu haben. Und ich wollte das einfach nicht mehr. Ich hätte dann natürlich noch weiter Regionalliga spielen können, aber ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach aufhören mit Fußball, wollte was anderes machen. Es ging auch körperlich nicht mehr und habe mich dann entschieden, halt einfach, dass wir mit meiner Familie ja, zu den Wurzeln zurückkehren, wo wir herkommen, wo unsere anderen, ne, wo unsere Familien auch noch zu Hause sind. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will mal Abstand gewinnen von diesem Profifußball. Ich will diesen wahren Fußball, Kreisliga-Fußball mit Freunden nach dem Spiel eine Kiste Bier in die Kabine und das einfach nochmal genießen. Und das war auch eine schöne Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat es aber ein bisschen gejuckt, so in dem ja, Trainerdasein. Und dann ging der Weg halt auch relativ zügig und steil in der Trainerkarriere nach oben.
Ja, definitiv. Die können wir jetzt mal grob zusammenfassen, weil mit dem Blick auf die Uhr, ich habe ja gesagt, eine Stunde planen wir ungefähr, dass wir nicht zu lang werden. Und wir haben noch einen dritten Teil, wo ich jetzt schon weiß, dass du bei einer Frage sehr, sehr, sehr ausführlich werden musst. Aber fassen wir mal zusammen. Du hast dann gesagt, ich juck's auch als Trainer das an. Ich meine, wenn man deine Stats nochmal als Spieler in der Kreisliga anschaut, ich weiß ja nicht, ob meine Quellen, dass so vertrauenswürdig sind, aber du hast kein einziges Tor geschossen in deiner ganzen Zeit in der Kreisliga.
Das ist gelogen, das ist gelogen. Nein, da war schon ein paar dabei. Ich glaube, Kreisliga wird nicht so gut statistisch betrieben, deswegen, aber ich habe noch einige Tore gemacht, auf jeden Fall. Also ein paar schöne auch. Also die Qualität von der Mittellinie aufs Tor zu schießen, die hatte ich.
Ja, okay, dann hat mich Fupa verarscht, weil da stehen 0 Tore. Nee, in der ersten Saison hast du 3, laut Fupa.
Ja, ich glaube, das ist nicht so wirklich statistisch gesehen sehr schwierig. Aber da waren auf jeden Fall ein paar dabei, aber auch nicht mehr die Übertore, wie ich jetzt manche in der Kreisliga sehe, die 30, 40 Hütten machen das nicht. Aber ich sag mal so, meine 4, 5 habe ich schon immer erreicht.
Ja, perfekt. Dann fangen wir als Trainer an. Du bist in die U17-Bundesliga als Co-Trainer dabei gewesen bei Greuther Fürth. Also bist du mal noch mal kurz nach Franken zurück. Aber es war während deiner Saison, glaube ich, sehe ich gerade, während in Fürth,
Das
oder?
war, wo ich genau, wo ich verletzt war, dann habe ich so ein bisschen mit Achim Bayerlotzer da die U17, das waren so die Anfänge so ein bisschen gemacht, aber ja, war so ein bisschen nebenbei.
Aber deine erste Trainerstation ist die Spielertrainerstation in Sassendorf, also in deiner Heimat. Kreisliga-Luft als Trainer und Spieler. Das ist ja mittlerweile Mode, so in der Kreisliga Spielertrainer. Und dann aber dein richtiger erster Verein war in der Landesliga Westfalen, Türkspor Dortmund. Ja, laut meinen Stats 8 Siege, eine Niederlage, 0 Unentschieden. Eigentlich relativ stabil für einen Trainer-Neuling, sage ich mal, in so einer höheren Liga.
Genau. Das war auch eine Corona-Saison, was auch ein bisschen ärgerlich war davor. Also und dann ja, war es auf jeden Fall für mich so ein Step. Ich habe in der Kreisliga angefangen, dann ging es in die Landesliga, ne, zu Türkspor Dortmund und dann ging es immer so ein bisschen peu à peu nach oben. Und ja, ich erzähle immer, wenn mich einer fragt, ich sage, ich habe ganz unten angefangen, Kreisliga und bin jetzt in der Regionalliga. Und ja, das Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann mal Bundesliga-Trainer zu sein.
Und ich glaube, wenn man jetzt seinen Weg so beobachtet, wie du schon sagst, Kreisliga, dann Landesliga, dann Westfalenliga bei Bövinghausen, war das nicht der Club von Großkreuz?
Genau. Kevin hatte mich kontaktiert, die hat einen Trainer gesucht. Das fand ich sehr, sehr interessant, das Projekt. Hatte auch noch David Odonko, mit dem ich auch in Dortmund zusammengespielt habe. Der war auch zur Zeit auch Spieler. Also es war sehr, sehr interessant und da waren wir auch sehr erfolgreich. Quasi wirklich aufgestiegen, in die Oberliga aufgestiegen. Ja, und dann, wie es dann manchmal bei so neureichen Vereinen auch ist, ja, wollte man ein bisschen zu viel und ich habe mich dann wieder entschieden, zu meinem Ex-Club zurückzugehen und dann hatten wir wieder erfolgreiche Zeiten. Also deswegen, diese Zeit als Trainer hat mich schon sehr geprägt und hatte auch immer tolle Jungs.
Ich meine, wie du schon sagst, erfolgreiche Zeiten mit Bövinghausen in die Oberliga. Also für die, wo nicht wissen, was eine Oberliga ist, in Bayern ist es zum Beispiel die Bayernliga, also die fünfte Liga, ist wahrscheinlich in Westfalen die Oberliga.
Genau.
Dann bist du ja zurück nach Türkspor, also Dortmund, Westfalenliga. Dann Oberliga, also ihr seid direkt in einem ersten Jahr nach der Rückkehr aufgestiegen. Ihr habt ja gedacht, ach scheiß auf den Klassenerhalt, wir marschieren einfach durch, seid wieder aufgestiegen in die Regionalliga. Und dann kommt eine Station, deswegen hast du wahrscheinlich bei Türkspor in der Regionalliga eher weniger gecoacht, weil du dann bei den Las Ligas Ladies warst in der Baller League.
Ja, fast so ähnlich. Also es war schon so, dass wir dann aufgestiegen sind mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga. Und ja, nebenbei, also in der Oberliga-Zeit war es einfach so, natürlich war, wir waren Amateurfußballer, wir haben abends, dreimal in der Woche abends trainiert. Und die Baller League war ein interessantes neues Projekt. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da auch als Trainer zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, klar, ich schaue mir das gerne an, weil es auch geil ist, muss man ehrlicherweise sagen. War eine tolle Geschichte. Und die Zeit will ich auch nicht vergessen, weil einmal mitgemacht als Trainer mit den Las Ligas Ladies, auch direkt gewonnen. Das war auch ein Highlight in Köln vor, weiß ich nicht, 10.000 Zuschauern. Das war auch super. Also ja, nur die Entlassung bei Türkspor dann irgendwann in der Regionalliga war da ein bisschen schade. Aber ich glaube, Kovac hat es vor ein paar Wochen gesagt, es gibt halt die Trainer, die entlassen werden. Und die schon entlassen wurden. Und von daher muss man alles mal miterleben.
Ja, definitiv. Ich glaube, die guten Trainer werden am Ende nur die, die schon mal entlassen worden sind. Und dadurch wirst du ja nur stärker und hast deine Erfahrungen gesammelt. Stell dir mal vor, du wärst dein Leben lang bei einem Verein gewesen oder wärst immer von selber gegangen. Dann könntest du gar nicht diese Situation miterleben, wenn du entlassen wirst, um noch stärker zurückzukommen.
Ja, es gibt immer die und die. Ich glaube, keiner will gerne entlassen werden, aber man lernt natürlich daraus. Deswegen ist auch ein Prozess, ist auch ein Lerneffekt, so wie bei allen Sachen. Und nimmt man mit, ist natürlich nie so schön, keine Frage, aber gehört halt auch einfach leider dazu.
Ja, leider Gottes, aber ich kotze den Trainern, die das Gefühl nicht kennen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Jugendtrainer in meinem Dorfverein und ich bin immer noch Jugendtrainer im Dorfverein.
Ja, okay, das ist schon mal gut.
Ja, aber ich glaube, so hoch wie du werde ich niemals kommen, weil ich hänge zu sehr an meinem Verein. Ich bin auch der einzigste Mensch auf Erden, der sein Vereinswappen auf der Wade hat, also mit einem Kindertiger drauf.
Das ist natürlich dann schon sehr gewagt. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Ich liebe auch immer meinen Heimatverein, spiele immer noch heute auch in der Kreisliga in der zweiten Mannschaft. Aber bevor ich mir das stechen lasse, da muss schon viel passieren.
Also manche haben mich gefragt, ob das eine Jugendsünde ist und ich habe das Ding aber erst seit 5 Jahren, also da war ich schon ein bisschen älter.
Okay.
Aber jetzt kommen wir zum Abschluss vom zweiten Teil und das ist dann dein jetziger Arbeitgeber. Ich meine, du hast ja dann die Baller League gewonnen, warst ein erfolgreicher Hallentrainer. Wie kam es denn dazu, dass du zu einem jetzigen Arbeitgeber gekommen bist? Ich meine, man es liest ja deine Vita trotzdem und sieht, dass du dann lieber in die Baller League bist, so in der Art. Es soll nicht doof klingen, du weißt aber, was ich meine. Und warum kam dann Wuppertal auf dich zu?
Ja, es war schon so, dass ich gar quasi dann auch nach am 7. Spieltag in der Regionalliga entlassen wurde und dann erstmal ja, die Zeit genießen wollte, auch Ruhe haben wollte. Mal ein bisschen halt vom Fußball auch mal Abstand, das gehört auch mal dazu. Das war eine schöne Zeit auch, weil man dann ein bisschen mehr Zeit hat auch für die Family. Auf der anderen Seite hat mich meine Frau aber dann irgendwann genervt und gesagt, ich muss zu Hause noch das organisieren, ich muss zu Hause da den Garten noch machen, ich muss zu Hause da noch was aufbauen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich brauche einen neuen Job. Und ja, es ist dann, wie es ist im Fußball. Bei Wuppertal wurde dann der Trainer entlassen und dann haben die einen neuen Trainer gesucht. Und ja, ich weiß, dass der sportliche Leiter Gaetano Manno auch oft bei uns Spiele zuschauen war bei Türkspor Dortmund und ihm das schon gefallen hat, die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und dann ist es einfach auch ein bisschen Glück, was dazugehört im Gespräch. Und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt so einen Traditionsverein trainieren darf.
Ja, sehr gut und das ist sehr, sehr gut und es sind auch die perfekten Abschlussworte, sage ich mal, für den zweiten Teil. Und jetzt kommen wir zum geliebten dritten Teil, der Fragenteil. Es sind zwei Fragen von uns und sonst sind, glaube ich, fünf, sechs Fragen für dich reingekommen und wir fangen einfach mal mit der Gerrit-George91 an. Schönster Sieg und bitterste Niederlage als Spieler und Trainer.
Boah, schönster Sieg. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Da gab es einige schöne. Aber boah, das ist wirklich schwer. Also wirklich. Könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Als Trainer muss ich sagen, es war mein erster Sieg in der Regionalliga, weil das schon sehr, sehr besonders ist, wenn man dann aufsteigt mit einer sehr, sehr ja, unerfahrenen Mannschaft und dann in der Regionalliga gewinnt. Bitterste Niederlage. Finde ich einfach, haben wir gegen Bayern München 3-0 verloren. Das ist dann einfach bitter, weil man, was für schöne Momente das einfach sind. Und dann verliert man gegen so einen großen Club. War einfach, ja, kann ich auch als Highlight sehen, aber es war schon irgendwie bitter, dass man dann so eindeutig und klar verliert. Aber es war trotzdem schön. Als Trainer, ich habe jetzt echt zu viele Spiele verloren. Jetzt gar nicht böse gemeint. Wir sind ja im Abstiegskampf. Aber wir haben vor kurzem gegen Rot-Weiß Oberhausen 2-1 geführt, bis zur 88. Minute, sogar in Überzahl und verlieren noch 3-2. Ich glaube, das ist dann schon so das eines der bittersten. Ich glaube, für alle Zuschauer, Trainer auf der Welt ist das immer eine bittere Niederlage.
Definitiv, definitiv. Kenne ich und fühle ich, auch wenn ich nur Jugendtrainer in der Kreisklasse bin. Dann die nächste Frage. Okay. Der Name heißt E1 Min VS. Der möchte gerne wissen, Verhältnis bzw. Meinung zu Maurice René H.
Morgen, mein Freund. Ja, super, super. Ich bin sehr, sehr gut befreundet noch heute mit ihm. Eigentlich auch einer meiner Lieblingsspieler. Ist so ein langer, langer Turm hinten drin, Linksfuß, hat einen überragenden Spielaufbau. Der spielt Tollbälle mit links in die Kette rein, was ich einfach mag. Ist einfach ein guter Typ. Ja, also ich ja, bin eigentlich froh, dass man solche Jungs auf dem Feld hat, die wirklich alles geben, immer gewinnen wollen. Spielt derzeit in der Oberliga Niederrhein bei Schwarz-Weiß ETB Essen und ja, ist ein guter Typ.
Ja, perfekt. Dann die nächste Frage, wer war, jetzt wird es auch wieder zum Nachdenken, weil du hattest einige Gegenspieler und Mitspieler. Wer war denn dein bester Mitspieler und im Gegenzug dein stärkster Gegenspieler?
Mein bester Mitspieler ist eigentlich gar nicht so schwer zu sagen, weil es einfach Mario Götze war. Also Mario habe ich in der Jugendzeit erlebt. Der hat uns schon mit 15 bei den Profis schwindelig gespielt. Und das war eine Augenweide, dem Jungen zuzuschauen. Also wirklich absoluter Top-Top-Spieler, Top-Top-Mensch. Also ich muss ehrlich sagen, ja, war schon außergewöhnlich gut. Gegenspieler ist auch eine Geschichte. Jaap Stam. Also ich weiß nicht, ob viele werden es vielleicht gar nicht mehr kennen. Du bin ich von überzeugt, dass du den kennst.
Definitiv,
Ja,
ja.
das war Wahnsinn. Also ich hatte einen Kreuzbandriss, also meinen ersten mit 17 und hatte dann mein allererstes Spiel wieder mit den Profis gegen Ajax Amsterdam. Da durfte ich im Freundschaftsspiel dann die zweite Halbzeit auflaufen und ich hatte meinen allerersten Zweikampf direkt mit Jaap Stam, der mich voll weggesäbelt hat. Und dann wusste ich auch, okay, mein Knie hält und das war so ein guter Moment für mich, geil, Kreuzband hält, Jaap Stam hat mich weggesäbelt, jetzt geht's los und es war schon auch eine geile Zeit und jeder, der ihn mal googelt, kann nachvollziehen, was das für eine Maschine war.
Ja, definitiv. Und nachdem dein Knie gehalten hat, wusstest du, okay, du bist wieder ready für mehr. Also war es richtig, dass er dich umgesäbelt hat, aber der hat ja früher einfach jeden umgesäbelt.
Ja, genau, das war so sein Markenzeichen, aber fairer Spieler, aber es ist eine Maschine. Also wenn du dem nachts begegnest, willst du hoffen, dass er auf deiner Seite
Ja, definitiv. Dann die nächste Frage. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
ist immer die schwerste Frage, ne?
Ja.
Schwierig. Also mein Traum war es immer, als Jugendlicher dann Fußballprofi zu werden. Von daher gab es gar keine andere Meinung und Diskussion. Da ich heute Versicherungskaufmann bin, weiß ich nicht, ob ich davon früher geträumt habe, aber es ist auch ein Job, den ich sehr, sehr gerne mag und gerne zur Arbeit gehe. Aber für mich war immer das große Ziel, Fußballprofi zu werden.
Okay, habe ich mir fast gedacht. Das antworten die meisten und hocken dann da, wenn sie auch etwas älter sind, wie zum Beispiel Dominik Reinhardt oder so. Falls der dir noch was sagt, Pokalsieger von 2007, Club?
Lautern, ja, oder?
Nee,
Ach,
Nürnberg.
ja, Nürnberg, ja, okay. Aber ich hatte mit dem, also boah, ich müsste jetzt gucken, ob ich mal gegen ihn gespielt hätte. Aber bin mir relativ sicher.
Ich glaube, der hat dann in Augsburg gespielt nach Nürnberg und danach Karriereende irgendwann. Also entweder gegen Augsburg oder halt gegen Nürnberg, aber da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Aber auf jeden
Ich auch
Fall,
nicht.
der hat auch gemeint, also es gab eigentlich gar keine andere Wahl, als Fußballprofi zu werden. Und ich meine, es ist auch eine ältere Generation, sage ich mal. Ich glaube, früher war es wirklich so, entweder ich werde Fußballprofi oder ich habe keine Ahnung, was ich werden will.
Dann kommt ja irgendwas, ne? Wenn man es dann doch nicht wird, kommt ja auch automatisch irgendwas. Aber ich glaube, der ist bei den meisten, wie du ja schon sagst, der größte Traum und Wunsch erstmal, ja, Fußballprofi zu sein.
Ja, und jetzt kommen wir zur vorletzten Frage und jetzt bin ich gespannt. Die haben wir mittlerweile als Tradition seit einigen Folgen drin. Und du kannst, ich erkläre es dir leicht, ich will deine Top 11 wissen. Aus, die meisten nehmen ehemalige Mitspieler, aktuelle Mitspieler oder Trainer nehmen halt Spieler von ihrem Verein. Ja, oder du baust dich selber mit ein. Ich will aber von dir ein System hören und natürlich 11 Leute.
Oh, das ist aber auch gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich es geht immer, ich würde immer die nehmen, mit denen ich zusammengespielt habe. Aber da ich ein 4-3-3 ja, favorisiere, nehme ich auch ein 4-3-3. Beginnend im Tor. Boah, da würde ich schon sagen, weil ich auch in der Kabine viel mit ihm erlebt habe. Ja, weil er schon auch eine prägende Figur war, ist schon Roman Weidenfeller. Da hatte man schon immer wirklich, ist auch eine Maschine, so körperlich gesehen, wenn man ihn sieht. Und der hat uns da schon auch immer eingenordet, uns jungen Spieler. Deswegen würde ich ihn da schon im Tor aufstellen. Links hinten nehme ich DD. Also für mich gibt es keinen besseren Linkverteidiger und keinen besseren Mensch als Leonardo DD. Also er ist nicht umsonst eine Legende in Dortmund und er hat uns auch sehr geprägt, muss ich ehrlicherweise sagen. In der Innenverteidigung. Es ist immer noch heute ein guter Freund von mir, Uwe Hühnemeier. Ja, der hat auch jetzt bei Paderborn Co-Trainer zurzeit, auch sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr in die Bundesliga aufsteigen. Aber das ist auch einer, mit dem ich heute noch sehr viel Kontakt habe und auch ein genialer Innenverteidiger gewesen. Dann daneben spielt Thomas Kleine, ja, aktuell Trainer bei Greuther Fürth, ist auch einer meiner sehr, sehr, sehr engen und guten Freunde bis heute. Ja, dem alles Gute. Hoffentlich bleiben sie ja in der Liga, wovon ich aber überzeugt bin. Rechts hinten, da wird es, glaube ich, schwierig. Wer ist da die Linie rauf und runter marschiert? Da nehme ich einen Linksfuß. Auch ein guter Freund von mir, der eine gleiche Geschichte hat wie ich. Ein geiler Fußballer, sehr viel Pech hatte mit Verletzungen. Nämlich David Vrsovic. Auch ein Jugendspieler, auch dreimal Kreuzbandriss, der kennt das Leid, der hat eine ähnliche Geschichte wie ich, aber war schon ein geiler Kicker. Auf der 6 nehme ich auch zwei ehemalige Dortmunder. Und zwar einmal Nuri Sahin, ist klar. Also war auch ein super Fußballer, super linker Fuß. Ja, hat schon sehr, sehr Spaß gemacht. Und daneben Marc-André Kruska. Also die beiden, das war schon eine Bank, finde ich. Also muss man schon ehrlicherweise sagen, hat schon Spaß gemacht. Auf der 10, klar, gibt es für mich keinen anderen als Mario Götze, habe ich ja gerade gesagt. Also der Typ, ja, es ist eh ein Highlight, dass er Deutschland zur WM geschossen hat. Aber auch, ja, was er da auch einfach abgeliefert hat, ja, meine Augenweide immer. Jetzt wird es nicht so einfach. Jetzt muss ich echt überlegen. Rechts außen mein polnischer Freund Jakub Blaszczykowski. Ja, also erstmal auch ein super Typ, hat mich sehr geprägt, hat mir sehr viel geholfen, einfach auch ein riesen, riesen Spieler gewesen, in Dortmund eine geile Karriere gemacht, also für mich auch ein absoluter Top-Spieler. Dann links außen, verrückter Typ, fällt mir direkt ein, Linksfuß, VfL Osnabrück Nummer 10, Björn Lindemann. Also was der drauf hatte, das war verrückt. Erst war auch ein verrückter Typ, muss man echt sagen. Auch jetzt ein Trainerkollege, ist derzeit Trainer bei Jeddelo. Ja, aber auch ein verrückter Typ und auch ein geiler linker Fuß. Stürmer, das ist nicht so einfach. Also da gibt es ja immer viele. Aber wenn ich so wirklich in Erinnerung habe, der mir direkt einfällt, mit dem ich auch immer gerne spielen würde, ist Dennis Schmidt. Früher Leverkusener Jung, auch ein Riesentalent gewesen. Bei Osnabrück einige Tore geschossen. Auch ein positiv verrückter. Ja, mit dem, wenn du den vorne drin hast, wusstest du, der macht das Ding weg und war auch ein geiler Typ. Ja.
Perfekt, und ich kenne einfach alle.
Das ist das schön, deswegen. Also, das ist das Schönste, wenn man dann die Jungs noch kennt.
Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage. Und da kannst du auch wieder überlegen. Aber wen empfiehlst du uns denn als Gast?
Das ist ja auch immer. Ja, es ist ja, ich habe ja gerade ein paar Spieler genannt, die so in der ja, so in der Elf sind. Und ich sage, wenn ich sie einen empfehlen könnte, dann wirklich mal. Dennis Schmidt ist ein interessanter, der hat auch viel erlebt, auch in Osnabrück, wenn man sich mal auch ihn mal bei YouTube eingibt. Ja, die Geschichte im DFB-Pokal, Elfmeter, glaube ich, verschossen und ja, der hat auch besondere Momente. Also Dennis Schmidt kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch eine interessante Geschichte, die nicht jeder gehört hat und die noch nicht jeder kennt. Und ich glaube, da hättest du auf jeden Fall Spaß.
Perfekt, ist vermerkt und werde ich natürlich kontaktieren. Und jetzt bedanke ich mich für deine Zeit. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde Aufnahmezeit, also genau in der Range, wie wir es uns vorgenommen haben. Und dir gehören jetzt die letzten Worte.
Von mir?
Ja.
Sehr gut. Dann, ich will mich erstmal bedanken. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Kommt gerne mal beim Wuppertaler SV vorbei, wenn ihr Zeit habt. Das ist ein tolles Stadion, ja, toller Traditionsverein. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal, ja, alle mal live sehen. Vor allem dich auch, Sascha. Und Dankeschön für die Einladung.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.